Olaf, was geht dir an einem Tag wie dem Drogentoten-Gedenktag durch den Kopf?
Der Drogentoten-Gedenktag ist für mich, hat zwei Seiten. Zum einen ist es tatsächlich die Zeit, mal wieder innezuhalten und an die Menschen denken, die ich kannte und die in den letzten Jahren verstorben sind. Und ich mache meine Arbeit jetzt seit 18 Jahren mehr oder weniger. Und jedes Jahr sind es bestimmt 10 Leute, die ich relativ gut kannte, die versterben. Und wenn ich das auf die Jahre sehe, dann ist das schon eine immense Zahl an Menschen, die ich kannte und die gestorben sind. Und das ist, das macht einen auch traurig, das macht einen auch bewegt. Und die andere Seite des Drogentoten-Gedenktags ist, wir organisieren immer eine Kundgebung am Marienplatz und wir versuchen da eine Öffentlichkeit zu schaffen für Drogenkonsumenten und Konsumentinnen, damit das Thema, das ja oft auch irgendwie untergeht, meistens ist es dann mal eine Meldung, dass irgendwo wieder Drogen gefunden wurden oder so, aber die Menschen dahinter haben eigentlich keine Lobby und wir versuchen mit dem Tag ihnen auch eine Lobby zu geben.
Gelingt das? Hast du das Gefühl, das kommt bei der Presse, bei den Menschen an?
Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir haben Jahre, wo kaum Presse da ist, wo nicht viel darüber berichtet wird oder teilweise auch gar nicht. Wenn jetzt gerade das Thema Drogen sowieso in der Presse ist, weil am Sendlinger Tor wieder mehr los ist oder weil es mal wieder einen Antrag gab in der Stadt, dann kommt ein bisschen mehr. Und dieses Jahr war es sehr gute Presseresonanz. Denke, das hatte sicher zum einen mit der Corona-Situation zu tun, dass weniger Veranstaltungen überhaupt stattfinden in der Stadt. Aber sicher auch hat das Grußwort von der Bürgermeisterin Verena Dietl sicher auch nochmal gezogen, die ja neu ist in ihrem Amt und glaube war einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte. Und darüber freuen wir uns dieses Jahr einfach.
Ich habe es im Intro gesagt, du arbeitest bei Condrops e.V. Beschreib doch mal kurz, wie sieht denn euer Engagement in Sachen Drogenarbeit aus?
Also Condrops ist, was die Drogenhilfe angeht, ein sehr großer Träger inzwischen. Wir decken eigentlich fast alles inzwischen ab von ganz niedrigschwelliger Arbeit, angefangen von Streetwork über Kontaktläden hin zu betreuten Wohnen, aber auch Übergangswohngemeinschaften, also ausstiegsorientierte Arbeit. Wir haben Beratungsstellen, und dann auch ambulante Therapie. Also ein sehr breites Spektrum. Das Einzige, was eigentlich fehlt, ist die stationäre Langzeittherapie.
No. Schauen wir mal, wie es damit ausschaut künftig. München gilt ja im Bewusstsein der Bevölkerung eher nicht so als Hotspot der Drogenszene. Saubere Stadt, clean, reich. Wie schätzt du denn die allgemeine Situation in der bayerischen Landeshauptstadt ein?
Also wenn ich mit Menschen aus München oder auch aus Bayern spreche und dann erwähne, dass München mit die meisten Drogentoten in Deutschland hat von den großen Städten, also insbesondere wenn man es auf 100.000 Einwohner rechnet, dann sind sie alle überrascht. Weil ja, in München gibt es nicht, hätte ich Ihnen nie gedacht, hier, wir haben doch so gut und so weiter. Ja, es ist so, die Drogengebraucherinnen und Drogengebraucher sind im Stadtbild nicht so präsent, was auch an der schon harten Drogenpolitik zu tun hat. Ja, die Polizei vertreibt die Leute von den Plätzen, so sind sie im Stadtbild nicht sichtbar. Aber wir haben circa, die Schätzungen sind zwischen 4.000 und 6.000 Konsumenten von Opiaten. Natürlich gibt es auch die Partyszene und natürlich gibt es auch den bekannten Kokser. Aber wir haben auch eine große Szene von Menschen, die intravenös Drogen konsumieren.
Welche Drogen werden denn in München besonders häufig konsumiert? Du hast gerade den bekannten Kokser genannt, das kennt die ganze Welt, den Party-Drogenkonsumenten mit Kohle im Hintergrund. Mit welchen Themen haben wir es denn in München zu tun?
Das kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Zielgruppe man arbeitet. Ich spreche jetzt mal von der intravenösen Szene. Da spielt natürlich Heroin eine Rolle, da spielt natürlich Kokain auch eine Rolle. Aber seit mehreren Jahren auch Ausweichdrogen, ja, das ist zum einen immer noch das Thema Fentanyl. Das ist in den letzten Jahren zwar etwas zurückgegangen, dass die Schmerzpflaster ausgekocht werden und gespritzt werden, auch auf Intervention von den Krankenkassen und so weiter, aber es ist immer noch da. und jetzt seit so 2013, 14 ganz stark die neuen psychoaktiven Substanzen, die vermeintlich legal übers Internet bezogen werden kann, inzwischen auch auf der Straße gehandelt werden und die auch von unserer Zielgruppe intravenös konsumiert werden und die dann ganz andere Schwierigkeiten machen, ganz viel psychische Ausnahmezustände, Verfolgungssituationen, körperlich bauen die Leute immens ab. Und unserer Meinung nach ist es auch ein Ausweichverhalten, weil ja, die Repression in München schon relativ hoch ist bei den klassischen Drogen.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Auf die Repressionen vielleicht ein Wort noch zu den Drogen selbst. Gibt es da denn irgendwelche Trends, die in den letzten Jahren besonders stark geworden sind?
Ein Trend ist sicher NPS, also neue psychoaktive Substanzen. Szene, Wort Badesalze, das sind Substanzen, die die Wirkung von klassischen Drogen imitieren. Also die gehen ganz viel in die Amphetamin- und Speed-Richtung, ja, schnelle Sachen. Ein weiterer Trend, der sich auch vor allem so in der Hauptbahnhof-Szene weit verbreitet hat, sind synthetische Cannabinoide, die inzwischen wahnsinnig stark sind, die inzwischen zu Überdosierungen führen. Also die Leute werden bewusstlos, fallen um, krampfen. Und das sind ganz eigene neue Probleme, mit denen man umgehen muss. Die ziehen einmal an so einer synthetischen Tüte und dann fallen sie um, sind bewusstlos. Teilweise hören sie sogar das Atmen erstmal kurz auf. Also das ist schon krass.
Es gibt ja so ein bestimmtes Bild von einem Drogenkonsumenten, einer Drogenkonsumentin, dem typischen Junkie. Ist das ein realistisches Bild oder wie sieht denn der die Drogenkonsumentin im Jahr 2020 so durchschnittlich aus?
Also, Drogenkonsumenten können ganz unterschiedlich aussehen. Vom Mann im Anzug, der vielleicht auch noch sozial eingebunden ist, bis hin zum, Anführungszeichen, klassischen Junkie, den man es vielleicht auch, wenn man ihn anschaut, auf den ersten Blick ansieht, dass er zumindest in der Randgruppe dazugehört. Es gibt keine pauschale Schublade, wo man alle Drogenkonsumentinnen einordnen kann und sagen, das Drogenkonsument sieht so aus. Wir haben auch Menschen in den Kontaktläden, die sind inzwischen 60, 65. Da würde man denken, das ist ein Rentner. Der läuft mit einem guten Anzug rum, hat graue Haare, hat einen Schnurrbart. Wenn man den auf der Straße treffen würde, würde man nie glauben, dass der substituiert ist.
Junge Leute, Thema?
Junge Leute, klar, Drogen sind bei jungen Leuten immer auch Thema, wobei sich da die Konsummuster sicher über die letzten 20, 30 Jahre stark verändert haben. Opiate spielen jetzt bei jungen Menschen erstmal meistens keine größere Rolle. Angefangen tut es da ganz oft mit Alkohol, ja, dass man da sehr, sehr viel und sehr, sehr hart Alkohol trinkt. Dann natürlich in der Partyszene viel synthetische Sachen, die Klassiker, Amphetamin, Speed, Koks, aber dort auch inzwischen immer wieder, also die neuen psychoaktiven Substanzen. Und Opiate kommen oft erst ins Spiel, wenn die Leute zu viel der anderen Drogen nehmen, nicht mehr runterkommen und dann versuchen mit Opiaten sich vielleicht runterzunehmen. Und dann fängt die Spirale an, meistens wenn die Polizei mit ins Spiel kommt, dass die erste Strafverfolgung kommt. Und so sehen wir im Kontaktladen meistens erst Menschen so ab Mitte, Ende 20.
Also kann man im Schnitt sagen, Drogenkonsum ist eine Geschichte, die zieht sich durch die ganze Gesellschaft, durch alle Altersschichten, auch durch alle Gesellschaftsschichten. Wie sieht denn die Situation dieser Konsumentinnen und Konsumenten aus? Mit welchen Themen und Problemen haben sie im Moment zu kämpfen?
Also die Menschen, die schon länger Drogen nehmen, die auch eine Abhängigkeit entwickelt haben und im Moment den Weg da nicht rausfinden, da ist die Problemlage sehr vielschichtig. Oft sind die Wohnverhältnisse prekär, das heißt, sie haben entweder gar keine Wohnung oder leben in Notschlafstellen oder Pensionen. Das Geld ist natürlich immer ein Thema. In der Regel, die Leute, die in die Kontaktläden kommen, die wenigsten von denen haben eine feste Arbeit. Das heißt, sie leben mit Hartz IV oder Sozialhilfe und können damit eigentlich kaum überleben. Die medizinische Versorgung könnte besser sein. Ja, sie gehen zwar teilweise täglich zum Arzt, um Substitutionsmittel zu holen, aber dort wird auch oft die hausärztliche Versorgung vernachlässigt. Damit kommen sie dann zu uns. Also wir sehen da Sachen, die wirklich nicht schön sind, Abszesse, körperliche Zustände, die wirklich schlimm sind. Natürlich auch die Strafverfolgung wegen kleinen Delikten. Dann werden sie erwischt mit ein paar Gramm Gras, haben entsprechende Vorstrafen. Dann gibt es wieder eine fette Geldstrafe, die sie nicht bezahlen können, müssen deswegen in den Knast. Und das ist halt so die Gruppe, die tatsächlich intravenös konsumiert und lange konsumiert und dadurch ganz unterschiedliche Problemlagen haben.
Genau, von der Gruppe sprechen wir jetzt. Du hast vorhin auch erwähnt, die Polizei versucht auch immer wieder Versammlungsorte aufzulösen, zu verschieben. Was passiert da? Wohin werden die Leute verschoben? Man kann sie nicht ständig durch die Stadt jagen.
Die Polizei kann das, leider. Also die Münchner Szene ist eine sehr private Szene, muss man sagen. Na klar gibt es ein paar Hotspots, möchte ich sie gar nicht nennen, weil wirklich ein großes Problem liegt da auch nicht vor, aber man hört es immer wieder rund um den Hauptbahnhof, man hört es immer mal wieder vom Sendlinger Tor, dass da größere Gruppen waren. Früher gab es am Ostbahnhof, am Orleansplatz eine größere Ansammlung, aber das existiert eigentlich kaum mehr. Das sind inzwischen 5, maximal 10 Leute. Wenn es mehr werden, werden sie vertrieben. Und ganz viel spielt sich inzwischen halt in privaten Räumen ab. Sie ziehen sich ins Privaten zurück. Der Konsum findet in privaten Räumen statt. Und wenn sie alleine sind, ist dann bei der Überdosierung auch keine Hilfe da. Und die Leute sind dadurch auch schwerer erreichbar.
Der Rückzug ins Private, der birgt Risiken, ganz klar. Was muss denn aus deiner Sicht geschehen, um die Situation gerade bei dieser Form von Drogenkonsumenten, über die wir gerade sprechen, verbessern zu können?
Also zum einen müsste man wirklich anerkennen, dass Drogenkonsumenten einfach Menschen sind. Drogenkonsumenten, wie gesagt, es zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Es sind nicht nur die klassischen Junkies, aber auch für die klassischen Junkies gilt. Es sind Menschen und Menschen haben Menschenrechte. Und das müsste die oberste Maxime im Umgang mit diesen Menschen sein. Die Gesellschaft muss akzeptieren, dass Sucht eine Krankheit ist und kein persönliches Fehlverhalten, und diesen Menschen auch anders gegenübertreten. Das heißt, keine Strafverfolgung von Konsumentinnen, die immer noch stattfindet, auch wenn die Polizei was anderes behauptet, dass sie ja immer nur an die Dealer ran wollen, aber die meisten Drogendelikte sind konsumnahe Delikte. Das geht nicht, weil Gefängnis ist keine Behandlung. Das andere wäre auch sicher, für die bayerischen Großstädte müssen Drogenkonsumräume her. Das ist einmal, ist es eine Prävention von Drogentod, das heißt, damit können Drogentod verhindert werden, aber es ist auch ein medizinisches Angebot und die Möglichkeit, eine Zielgruppe zu erreichen, die mit anderen Angeboten momentan oft nur ganz schwer erreicht wird.
Drogenkonsumräume ist ein gutes Stichwort. Die AIDS-Hilfe ist da auch schon seit langem dabei. Ihr arbeitet ja, oder wir arbeiten in vielen Gremien hier in München auch zusammen. München sperrt sich ja nicht. Es gibt ja einen Stadtratsbeschluss vom Oktober 2018 bereits, der ja für Drogenkonsumräume spricht. Warum passiert da nichts?
Also München hat nicht nur so von 2018 einen Stadtratsbeschluss, es gab sogar schon mal 2010 einen Stadtratsbeschluss aus dem Stadtrat. Und als mein Chef 2000 Räume für den Kontaktladen Limit gesucht hat in der Stadt, hatte er den Auftrag von der Stadt, gleich größere Räume zu suchen, um da eventuell irgendwann einen Konsumraum einrichten zu können. Und die Stadt sieht die Notwendigkeit. Das größte Problem ist, dass eine Landesverordnung erlassen werden müsste, damit man einen Drogenkonsumraum betreiben kann. Und hier sperrt sich seit Jahren die bayerische Staatsregierung, insbesondere natürlich die CSU.
Mit welcher Begründung?
Ja, die Begründungen wechseln immer mal wieder. Am Anfang war es so die Begründung, Drogen sind verboten, wir können doch nicht hier einen Raum schaffen, wo Drogen konsumiert werden. Das würde junge Menschen animieren, Drogen zu nehmen, weil wir erlauben ja hier Drogenkonsum, was ein totaler Quatsch ist. Ein Drogenkonsumraum ist ein medizinisches Angebot für schwerstabhängige Menschen. Kein junger Mensch würde, weil es einen Drogenkonsumraum gibt, jetzt anfangen, Drogen intravenös zu konsumieren. Das ist ein totaler Quatsch. Dann kommen sie immer mit dem Legalitätsprinzip der Polizei. Das heißt, die Polizei wüsste ja, dass da dann Menschen sind, die Drogen haben und Deshalb müsste die Polizei dann vor der Einrichtung kontrollieren und dann würde ja kein Mensch dahin gehen. Dann frage ich mich, wie das in 7 anderen Bundesländern funktioniert, in Deutschland, wo es Drogenkonsumräume schon lange gibt. Genau, und ja, also die Argumente sind fachlich nicht haltbar und nicht nachvollziehbar.
Das ist ja ein Problem, das wir in manchen Bereichen sehen. Wir können jetzt nicht alles durchdeklinieren und durchdiskutieren, machen an dem Punkt Schluss und sagen vielen, vielen Dank für die ausführliche Information, Olaf Ostermann. Alles Gute weiterhin für Condrops und für deinen Job.
Vielen Dank und sehr gerne.